reflektiertes Licht aussenden, können nicht von denen erreicht werden, die zu anderen Lebewesen nicht barmherzig sind. Nur Menschen, die ständig Wohlfahrtsarbeit für andere Lebewesen verrichten, können die Vaikuntha-Planeten tatsächlich erreichen. Erläuterung. Hier findet man eine Beschreibung zweier Aspekte der Vaikuntha-Planeten. Der erste ist, dass im Vaikuntha-Himmel weder Sonne noch Mond notwendig sind. Das wird auch von den Upanishaden und der Bhagavad Gita bestätigt. Natat bhashayate shuryo na shashanko na pavaka. In der spirituellen Welt leuchten die Vaikuntha-Lokas aus sich selber heraus. Sonne, Mond oder elektrisches Licht sind daher nicht notwendig. In der Tat ist es das Leuchten der Vaikuntha-Lokas, das im materiellen Himmel reflektiert wird. Nur durch diese Reflexion leuchten die Sonnen in den materiellen Universen. Gut, also die Sonnen in den materiellen Universen kriegen ihr Licht von den aus sich selbst strahlenden Vaikuntha-Planeten. Nach dem Leuchten der Sonne leuchten dann die Sterne und Monde. Mit anderen Worten, alle Leuchtkörper im materiellen Himmel bekommen ihr Leuchten von Vaikuntha Loka. Aus der materiellen Welt können die Menschen jedoch nach Vaikuntha Loka gebracht werden, wenn sie unaufhörlich Wohlfahrtsarbeit für alle anderen Lebewesen verrichten. Solche unaufhörliche Wohlfahrtsarbeit kann nur im Krishna-Bewusstsein wirklich getan werden. Es gibt keine philanthropische Arbeit in der materiellen Welt, außer das Krishna-Bewusstsein, die einen Menschen 24 Stunden am Tag beschäftigen kann. Ah, nochmal. Es gibt offensichtlich philanthropische Aktivitäten in der materiellen Welt, aber hier wird etwas anderes gesagt. Es gibt keine philanthropische Arbeit in der materiellen Welt, außer Krishna-Bewusstsein, die einen Menschen 24 Stunden am Tag beschäftigen kann. Okay, Krishna-Bewusstsein heißt also 24 Stunden am Tag. Unglaublicher Standard. Ein Krishna-bewusster Mensch plant ständig, wie er die leidende Menschheit zurück nach Hause, zurück zu Gott bringen kann. Selbst wenn man keinen Erfolg hat, alle gefallenen Seelen zu Gott zurückzubringen, ist der Pfad nach Vaikuntha Loka dennoch offen, weil man Krishna-Bewusstsein praktiziert. Man wird so persönlich qualifiziert, die Vaikuntha-Lokas zu betreten. Und wenn jemand solch einem Gottgeweihten folgt, kommt er ebenfalls nach Vaikuntha-Loka. Andere, die neidischen Tätigkeiten nachgehen, sind als Kamis bekannt. Kamis beneiden einander. Nur um ihrer Sinnbefriedigung willen, bringen sie es fertig, Tausende von unschuldigen Tieren zu töten. Gyanis sind nicht so sündhaft wie Kamis, doch versuchen sie nicht, andere zurück zu Gott zu bringen. Sie nehmen Enthaltung auf sich, um Befreiung für sich selber zu erlangen. Yogis sind ebenfalls um ihre eigene Verherrlichung besorgt, indem sie versuchen, mystische Kräfte zu erlangen. Gottgeweihten oder Vaishnavas aber, die Diener des Herrn sind, treten vor, um im eigentlichen Arbeitsfeld des Krishna-Bewusstseins gefallene Seelen zu befreien. Nur Krishna-bewusste Menschen sind geeignet, in die spirituelle Welt einzutreten. Das wird in diesem Vers klar gesagt und wird auch in der Bhagavad Gita bestätigt, wo der Herr sagt, dass niemand ihm lieber ist als derjenige, der die Botschaft der Bhagavad Gita in der Welt predigt. Übersetzung. Nochmal. Yad brajamanam svaruchai vasarvato lokastrayo shanu vibrajajante te yanna vrajanjantu shuyena nugraha vrajanti badrani charanti jenisham. Übersetzung. Die selbstleuchtenden Vaikuntha-Planeten, durch deren Leuchten allein alle leuchtenden Planeten in der materiellen Welt reflektiertes Licht aussenden. Das Königreich Gottes kann nicht von denen erreicht werden, die zu anderen Lebewesen nicht barmherzig sind. Nur Menschen, die ständig Wohlfahrtsarbeit für andere Lebewesen verrichten, können die Vaikuntha-Planeten tatsächlich erreichen. Hare Krishna. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutale Simate Bhakti Vedanta Swami Nitti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvashesha Shunyavani Paskatya Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Go Bhaktavinda Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So. Hare Krishna. Übersetzung noch. Noch einmal, also weil es eben ein so kerniger Vers ist, mit einer so, sagen wir einmal, tiefen Kernaussage. Die selbstleuchtenden Vaikuntha-Planeten, durch deren Leuchten allein die leuchtenden Planeten in der materiellen Welt reflektiertes Licht aussenden, können nicht von denen erreicht werden, die zu anderen Lebewesen nicht barmherzig sind. Nur Menschen, die ständig Wohlfahrtsarbeit für andere Lebewesen verrichten, können die Vaikuntha-Planeten erreichen. In diesem Vers wird ein ganz wichtiges Prinzip für die Ausübung. Haribol, mit enthusiastisch lächelnder Miene kommst du herein. Herzlich willkommen, Frank. In diesem Vers wird eben ein sehr wichtiges Prinzip des Krishna-Bewusstseins ausgeübt, also präsentiert. Ein Prinzip, was uns qualifiziert, in der spirituellen Welt Einlass zu finden. Dieses Prinzip muss anscheinend von jemandem realisiert worden sein, wenn er an der Pforte zum Königreich Gottes anklopft und Einlass sucht. Es heißt, dieses Prinzip ist, barmherzig anderen gegenüber zu sein. In der Chaitanya Bhakti gibt es einen Devoti, der dieses Prinzip in Vollkommenheit verkörpert und deswegen auch besonders herausgestellt wird von allen Devotees. Es ist Vasudev Datta, der mit einer Schar von Devotees aus Bengalen einmal zu Chaitanya Mahaprabhu nach Puri kam. Nach dem Ratha Yatra Festival hat sich Chaitanya Mahaprabhu immer mit seinen Devotees getroffen und ihnen verschiedene Segenswünsche erteilt. Und Vasudev Datta nun kam in die Audienz des Herrn und bat ihn um einen Segenswunsch, der eben sehr charakteristisch ist für dieses Prinzip. Er sagte, er wolle nicht vorher zurück ins Königreich Gottes gehen, bevor nicht alle anderen also alle gefallenen Seelen vor ihm zurückgegangen wären. Und er bezog das nicht etwa auf einen begrenzten Kreis, vielleicht die Leute, die in seinem Umkreis lebten oder in seinem Dorf oder vielleicht in seinem Land oder so, sondern er bezog das auf die ganzen Lebewesen im Universum. Es gibt viele Planeten im Universum, die bevölkert sind. Und dann sagte er, Mahaprabhu, wenn du denkst, dass die Lebewesen zugefallen sind und das also nicht in Frage kommt, dass die alle jetzt befreit werden vor mir, dann möchte ich dich bitten, dass du ganz einfach das Karma, was auf ihren Schultern lastet, auf mich transferierst. Ich werde das dann langsam abkarmalen, also ableben oder abertragen, müsste man ja fast schon sagen. Und die können dann zurückgehen. Nun, wenn ihr euch das einmal rechnerisch versucht auszurechnen, im Chaitanya Charitamrita wird schon darauf hingewiesen, wird eine kleine Rechnung gemacht, so eine typisch, sagen wir mal, Heilige Schriftrechnung. Es wird gesagt, es gibt so viele Universen wie Senfsamenkörner in einem Riesensack. Also viele. Und die Lebewesen da drin, also unglaublich viel. Wie lange muss der in der materiellen Welt leiden? Das sind ja, geht da um Billionen von, also sagen wir mal so. Ich kann es überhaupt gar nicht in Zahlen ausdrücken, weil ich zahlenmäßig so und so absolut schwach bin. Und zweitens, ich glaube nicht, dass irgendjemand das ausdrücken könnte in Zahlen. Auch nicht mit einem guten Computer und so weiter. Wie lange der da Leben für Leben Karma, also richtig übles Karma ertragen musste. Als Chaitanya Mahaprabhu das hört, dass ein Devotee ernsthaft, nicht poetisch, sondern ernsthaft so einen Wunsch äußern kann, umschließt der Vasudev Dada und ist so begeistert von ihm, dass er sagt, ich bin der Diener von Vasudev Dada. Mein Körper gehört Vasudev Dada. Er kann theoretisch mit diesem Körper auf den Marktplatz gehen und ihn verkaufen. Ich werde keinen Einwand erheben, denn ich bin der Eigentum, ich habe mein Eigentum überlassen an, also den Körper wird ja als Eigentum angesehen, an Vasudev. Das ist sein Eigentum jetzt. Ich bin so zufrieden mit ihm. Ihr seht also, wie Mahaprabhu dieses Prinzip, anderen gegenüber barmherzig zu sein, sehr hoch hebt und sehr, sehr hoch einschätzt und auch sehr hoch achtet. Es besteht ein Grund dafür, warum dieses spirituelle Prinzip eben so wichtig ist, anderen einen Dienst zu erweisen. In Mahaprabhus Spiritualität kommen drei Prinzipien sehr hoch drauf. Und zwei kreisen um dieses Prinzip. Das erste ist Nama Ruchi, einen Geschmack im heiligen Namen zu finden. Wenn ihr Fortschritt machen möchtet, könnt ihr dort tiefer gehen und dort tiefer bohren sozusagen. Dass ihr versucht, mit Anleitung von Schriften wie dem Bhajan Rahasya zum Beispiel oder von Devotees, die Nam Rati erlangt haben oder Nam Kripa irgendwie schon ein bisschen mehr spüren in ihrem Leben, sie unter Anleitung da tiefer geht in das Chanten der heiligen Namen. Dann kommt das zweite, da sind wir schon beim Thema, Jiva Daya. Daya heißt ein Mitgefühl, was sich nach außen richtet. So hörte ich das einmal in einer Interpretation aus kundiger Quelle. Man ist nicht mitfühlend mit sich selber, zu Deutsch gesagt. Man nennt das, glaube ich, Selbstmitleid in Deutsch. Aber es gibt auch Mitleid, das man bei sich selber zu Recht auch anwendet. Mensch, armer Kerl, du musst bei mir schlafen oder so. Das hat auch seinen Platz, dieses. Aber Daya ist etwas, was sich nach außen richtet. Und auf andere gerichtet ist. und Vaishnav-Seva, der Dienst zu den Vaishnavas. Das sind die drei Prinzipien, auf denen Mahaprabhu, um es jetzt mal nach Weihnachtlicht auszudrücken, seine Kirche aufgebaut hat oder seine Spiritualität gegründet hat. Namaruchi, Geschmack im heiligen Namen, Jivadaya, das Mitgefühl gegenüber den Lebewesen und Vaishnav-Seva. Wer sich in diesem spirituellen Dreieck aufhält, wird beschützt. In der Welt gibt es ein Dreieck, was dem man nachsagt, es würde, die Dinge würden verschwinden, das Bermuda-Dreieck. Ich habe mich jetzt damit nicht so auseinandergesetzt, weil ich nicht so esoterisch veranlagt bin wie früher. Aber ich hörte mal, dass da Schiffe und was immer dahin kommt, auch Flugzeuge, mysteriös verschwinden soll. Habt ihr davon schon gehört? Bermuda-Dreieck. Wir waren jetzt in Serbien an so einer Stelle. Da verschwindet auch laufend was und da werden Urtiere gesichtet. Einmal hatten die wohl die so ein Saurier über die Straße gehen sehen da. Das ist auch so ein, es gibt also noch Orte, wo man was erleben kann in dieser Welt. Und im Bermuda-Dreieck, da verschwinden eben Sachen. Wenn man sich in den Dreieck von Jivadaya, von Namaruchi, Jivadaya und Vaishnav-Seva befindet, verschwindet die materielle Tendenz, die ganz tief im Herzen eingebunden ist. Und in diesem Dreieck wird was geboren, in dem Dreieck von Jivadaya, von Namaruchi und Jivadaya und Vaishnav-Seva wird wirkliche Bhakti zu Krishna geboren. Wirkliche Bhakti. Das ist sehr, sehr wichtig, wie Mahaprabhu diese drei Dinge immer wieder durch seine Lehre und auch durch sein Beispiel, er ist ja ein sehr praktischer Lehrer, hervorhebt. Deswegen ist es ein Punkt, der unsere Aufmerksamkeit verdient. Ich hatte gesagt, dass dieser Text in mir einen Paradigmawechsel eingeleitet hat vor 7 Jahren, aber so richtig gesessen hatte es, als ich mit einem sehr guten Freund Vasudev Dattas Geburtsort in Navadvip besuchte. Es war ein richtiges Erlebnis. Wer heute zum Ort von Vasudev Datta geht, wird nur noch ein paar von diesen bengalischen Ziegelsteinen sehen, die dort ruinös liegen. Da sieht man noch, war so ein Fundament, da war mal ein Haus, aber das ist jetzt abgetragen. An diesem Ort ist ein Dschungel, in dem rote Ameisen leben. Wer das Wort rote Ameisen hört, weiß schon, worauf ich gleich herausgehe. Rote Ameisen. Nun gut, ich ging mit meinem Freund dorthin und setzte mich hin und sagte mir mein Freund, Satchinanda Swami, weißt du, worum es hier an diesem Ort geht? Ich sagte, warst du die Vdata? Ja, aber weißt du, worum es geht? Ich war gerade ein bisschen erschöpft und denke immer diese tiefen Fragen. Ja, Mitleid mit anderen. Ja, aber weißt du, worum es dabei geht? Dann sag's mir doch. Sagt er, um Selbstlosigkeit. Und ja. Und wir gaben 2 Parallelvorlesungen dann über das Thema. Ich hatte mich vorbereitet, also es war nicht so schlimm wie mein Bewusstseinszustand. Und dann sagte er, dann gingen die ganzen Pilger weiter zum nächsten Ort, ich glaube Sharanga Murari Thakurs Ort, und sagte er, so jetzt bleibst du hier. Und wir wollen noch meditieren über Vasudev Datta. Und dann setzte ich neben ihn hin, ist ein sehr guter Freund, der der über mich bestimmen kann, also so ein Freund. Und wir meditierten dann, so gut es ging, über das Thema. Und er sagte zu mir, das ist nämlich, was ich lernen muss, Selbstlosigkeit, um wirklich anderen wirklich dienen zu können und helfen zu können. Und das muss man tun, um zurück zu Krishna zu kommen. Und nun meditierten wir wohl darüber. Und ich weiß noch, in der Meditation kamen plötzlich die roten Ameisen zu meinem westlichen Sitzfläche und haben in diese Sitzfläche hineingezwackt. Und es ist nicht ungesund, Ameisensäure im Körper soll für bestimmte Körperkrankheiten sorgen. Ist gut gegen Rheuma zum Beispiel, habe ich gehört. Hoffentlich stimmt es. Also es ist nicht so super verlässlich. Wenn ihr Rheuma habt, geht lieber zum Arzt. Aber und dann wollte man natürlich nicht so unspirituell jetzt aufstehen und weglaufen. Und dann habe ich mich woanders hingesetzt und da kamen dann auch die Ameisen hin. Mein Freund meditierte, bei mir kamen die Ameisen. Und als das jetzt so zwackte und biss, und ich habe ich mit einem Schlag tatsächlich gemerkt, wenn du in den Weg der Selbstlosigkeit hineingehst, wenn du anderen dienen wirst, wird es dir nicht, dieser Weg ist nicht am Anfang einfach für einen egoistischen Menschen. Weil die anderen werden dich zwacken wie rote Ameisen. Du wirst dir Sorgen machen um andere, wenn du zum Beispiel predigst und andere erheben willst und du merkst, oh, die kommen nicht voran und oh, und das nimmt einen mit. Wenn man richtig mit Mitgefühl, also emphatisch nennt sich das ja in Deutsch, glaube ich, oder wie immer, also mit Mitgefühl da reingewählt, dann wirst du, auf diesem Wege wirst du verletzlich auch werden, weil du dich öffnest anderen gegenüber und versuchst anderen wirklich zu helfen und manchmal wird diese Hilfe nicht angenommen, weil du sie vielleicht auch gar nicht richtig, also du willst das Beste, aber richtest mal wieder alles, machst alles verkehrt zum Beispiel. Es kann alles vorkommen. Aber durch diesen Prozess, wenn man weiter dran bleibt, das ist meine tiefe Überzeugung, die Grundlage für meine Bemühung bildet, zu predigen. Es ist wirklich eine Grundlage. In diesem Prozess wird man so gereinigt und kann dann wirklich verstehen, wie mitfühlend der Herr mit uns ist. Wie oft müssen wir ihn gebissen haben, wie Ameisen? Und haben wir uns falsch verhalten gegenüber ihm? Um diesen Weg zu gehen, ist natürlich eine große charakterliche Integrität und eine große Verbindlichkeit, diesem spirituellen Prinzip, für andere da zu sein. Nicht, weil man etwas zurückkriegt von ihnen, sondern weil man ihnen helfen will, weil man sie sieht als Teile Gottes, die Hilfe brauchen. Wenn man diesen Weg beschreitet, wird man sehr schnell charakterlich geschliffen und merkt, wie das Herz weich wird und wie was passiert. Und denn man nähert sich plötzlich dem Tore der spirituellen Welt. Deswegen dieser Text. Diese selbstleuchtenden Vaikuntha-Planeten oder wie Prabhupada es auch an anderer Stelle ausdrückt, das Königreich Gottes kann nur von denen erreicht werden, die eben barmherzig sind zu anderen und die ständig für andere etwas Wohltätiges tun. So viel zu diesem Thema. Ich glaube, dass ihr beim Hören gehört habt, dass es ein ernstes und ein tiefes Thema ist, dem ihr bestimmt nochmal in eurer privaten Überlegungszeit eure Aufmerksamkeit geben möchtet und selber darüber nachdenken möchtet. Vielleicht wollt ihr euch auch bei Vasudev Datta hinsetzen. Ich wünsche euch, dass ihr es tut, wenn keine roten Ameisen da sind. Und wollt die Kraft, die aus diesen Ruinen strömt. Das ist ja ein Beitag, ein Sitzplatz einer großen Seele, der noch immer, sagen wir mal, Mercy ausstrahlt und über die Jahrhunderte Mercy ausstrahlen wird. Vielleicht wollt ihr das mal in euch eingehen lassen und darüber meditieren. Mir hat es sehr geholfen, diese Meditation, wofür ich meinem Freund sehr, sehr dankbar bin, dass er mich, obwohl ich hungrig und durstig und Indien abgelenkt war, da doch gebeten hat zu sitzen und zu meditieren und zu beten. Und es ist sehr schön, es findet eine Transformation im Herzen doch schon statt, das kann man doch schon sagen. Gut, jetzt möchte ich zum Wie kommen. Ich glaube, es ist sehr wichtig, wenn wir uns mit Barmherzigkeit und Mitgefühl auseinandersetzen, dass wir fragen, wie komme ich denn dazu? Wie macht man das denn? Ich möchte gerne ein Thema aufgreifen, das viele Wie-Fragen beantwortet. Nämlich, wie kann ich ein fortgeschrittener Devotee werden? Wie kann ich Mitgefühl entwickeln? Wie kann ich ein barmherziger Freund aller Lebewesen werden? Das ist das Gleiche. Wie kann ich Geschmack am heiligen Namen finden? Ich möchte ein Thema aufgreifen, was im letzten Jahr ein Thema war, was auch sehr die Vorlesung bestimmt habe, die ich über das letzte Jahr gegeben habe. Ich hoffe, es wird euch nicht langweilen, es wieder zu erkennen. Dieses Thema wird übrigens am Silvesterabend total zum Verlieben schön auftauchen wieder. Es gibt ein gottförmiges Vakuum in unserem Herzen, das unbegrenzt groß ist. Je mehr wir in die materielle Welt hineingehen, um das Vakuum auszufüllen, desto mehr werden wir unbegrenzt ausbeuterisch. Das bedeutet dieser Satz, dass in unserem Herzen ein Platz ist, den nur Gott einnehmen kann, den nur Krishna einnehmen kann. Kein anderer kann das Loch und damit dieses tiefe Bedürfnis nach dem höchsten Herrn erfüllen, außer Krishna selber in seiner Swarup, begleitet von Srimati Radharani. Dieses Vakuum im Herzen wird versuchen, sich zu füllen, wie ein jedes Vakuum, was von der Natur her immer saucht und saucht, damit es voll wird. Aber es kann nur voll erfüllt werden, dieses Vakuum, dieses Sehnen, diese Existenz, wie sagte einmal Freud dazu, dieses kulturelle Unbehagen, was man so empfindet, nicht? Dass man sich nicht wohlfühlt, dass irgendwas fehlt immer im Leben. Gaurangaji hat auch darüber gesagt, dass ein tiefes Bedürfnis im Herzen ist. Das zeichnet den Menschen des 20. Jahrhunderts aus und ist sogar von Bundeskanzler oder wie Präsident der fromme Johannes ausgedrückt worden. Johannes Rau zu Deutsch gesagt. Und der in einer Ansprache, ich sogar teilweise gelesen, diese Ansprache, weil einen das ja interessiert, was sagen denn diese Leute? Die sagen, wir müssen jetzt endlich diesen Wärmestrom im Leben wieder verspüren, im Herzen. Nicht? So sagt er. Ja, sehr gut, er ist ein frommer Johannes. Nicht? Dieses Vakuum, was jeder verspüren kann, sodass der Bundespräsident am Weihnachten seine Abgangsabsprache ist, soll sein letztes Jahr sein, habe ich gehört, und dann wird er durch einen anderen ersetzt, so hörte ich das, dass er das zum Thema macht, das will er nach seiner Amtszeit nochmal den Leuten sagen. Ihr müsst was machen, da ist ein Problem. Nun, ich weiß nicht, aber er hat nicht so sehr Gott da reingesetzt, sondern die Werte, die durch Gottes Bewusstsein kommen, füreinander sorgen, sich Zeit nehmen in der Familie, persönliche Beziehungen pflegen, nicht alles nach Geld und Werten, so hat er gesprochen. Nicht, aber klar, wenn man ihn persönlich fragen würde, er ist ja ein gottesbewusster Mensch, ist er katholisch oder evangelisch? Ist ja jetzt egal. Was? Ein Evangele. Da ist ein Vakuum im Herzen. Wir gehen jetzt in ein neues Jahr hinein und wir sollten dieses Vakuum ansprechen in unserem Leben. Und wir als Devotees Krishna wissen natürlich, da muss jetzt Krishna rein. Plupp, wie so ein Stöpsel. Damit das endlich aufhört, diese Unzufriedenheit und dieses Sehen und Trachten und Unbehagen und ich fühle mich nicht wohl. Und gestern habe ich mit Devotees gesprochen, wir sprachen über Goloka Dham und die sagen, vielleicht soll man, es ist am falschen Ort und so weiter. Das Problem ist das Vakuum. Da muss man ansetzen. Wir haben auch jetzt sehr, sehr produktive Gespräche gehabt mit Devotees auf der Vedenakademie. Manche von euch waren da und viele von euch haben es dann verfolgt, indem sie von anderen gehört haben, wo wir wirklich einen großen versuchen, einen Ansatz zu finden mit Krishnas Mercy, das Krishna-Bewusstsein auf eine ganz neue und sehr attraktive Weise zu präsentieren. Also inhaltlich natürlich das Gleiche, aber die Brücke, die wir bauen, wird eine werden, die besser für mehr Leute zu bereisen ist. Und da ist uns sehr klar, wir müssen auch sorgen, dass eben wir dieses Vakuum ansprechen, dieses gottesbewusste Vakuum. Und da, darüber möchte ich jetzt noch ein bisschen sprechen, weil es der zweite Teil der Vorlesung ist. Wenn Prabhupada sprach davon einmal so, auf seine eigene, wie schreiben wir, unimitierbare Art und Weise. Er verglich das Lebewesen mit einem Kleinkind, was plötzlich von dem Mangel überwältigt wird, dem Gefühl, mir fehlt es an etwas, und anfängt, nach der Mutter zu schreien. So, das Kinder sind ja sehr süß. Ich habe gestern gesehen, wie also ein ganzer Fanclub von Matajis um die beiden Kinder von Nishingananda versammelt war und Puja gemacht hat. Die sind ja sehr süß, und der kleine Narottam, der hat's ja auch in sich, der ist ja auch super. Nicht? Und jeder will die kniffen und knupfen und streicheln und so weiter. Aber dann kommt so ein Zeitpunkt, wo so ein Kind einfach nur noch die Mutter will. Und je mehr man da also macht und tut und so, das Kind braucht die Mutter. Das Prabhupada sagte, man kann ein Kleinkind von Schoß zu Schoß reichen, aber es wird immer unzufriedener, bis es dann auf dem richtigen Schoß sitzt, nämlich von der Mama. So ist es auch mit dem Lebewesen, sagte Prabhupada. Wir können so viele Dinge probieren und da und dort ansetzen in unserem Leben. Aber erst dann, wenn wir bei Krishna sind, kann in unserem Herzen die Zufriedenheit auftreten. Sonst gehen wir also von Schoß zu Schoß und bleiben doch unzufrieden. So hat Prabhupada das mit dem Mangel im Herzen ausgedrückt, diesem gottförmigen Vakuum. Da muss Krishna rein, da kann niemand rein. Nun, das Interessante ist, Krishna hereinzutun, kann man nicht allein durch eigene Bemühungen. Die Acharyas geben uns ein Beispiel von einem großen Bogenschützen, dem Ekalavya. Ekalavya war einer der beiden First-Class-Studenten von Dronacharya. Dronacharya unterrichtete Arjuna und Ekalavya und einige anderen. Aber es war klar, das waren die beiden Premier-Studenten. Eines Tages bat ihn Arjuna, der Dronacharya schon so und so sehr nahe lag, zu sagen, bitte helfe mir. Vor mir liegt eine Riesenaufgabe, die ich spüre. Die Pandavas und Kurus werden sich auf einem Schlachtfeld begegnen. Und ich werde zu dem Zeitpunkt durch Krishnas Wunsch kämpfen müssen. Bitte mach mich zum ersten Bogenschützen dieser Welt. Dronacharya entließ damit Ekalavya. Er sagte, ich kann dich nicht weiter unterrichten. Ich bin Arjuna zu Dank verpflichtet, ich muss ihm meine intimsten Geheimnisse sagen. Ekalavya nun ließ sich in gewisser Weise nicht abspeisen, würden wir im deutschen Sprachgebrauch sagen. Er ging in einen Wald, baute sich ein Deti von Dronacharya, verehrte den, um auf diese Weise die Gunst und die Zuwendung Dronacharyas auf, man könnte sagen, mystische Art und Weise zu bekommen und sie sich zu erschleichen, könntet ihr wohl sagen. Weil er war ja, er sollte nicht weiter praktizieren, weil die Gefahr war, dass er auf der Gegenseite antrat und so in diesem Dharma-Krieg. Ja. Er gab also nicht auf und übte und übte und übte und übte, mehr oder weniger auf sich gestellt. Und dann kam es zu dieser für uns im Westen sehr schockierenden Begegnung. Die Pandavas waren auf einer Jagd, glaube ich. Und es war ein Wolf oder eine Hyäne. Ja, aber wer jaulte so dazwischen? Da war ja ein Hund, glaube ich. Ein Hund oder ein Wildhund, der vertrieb die ganzen, die ganze Angelegenheit. Also der machte die ganze Jagd zunichte, weil der so bellte und so weiter. Und plötzlich, die Pandavas wollten ihn finden, aber sie sahen ihn dann, wie sein Mund verschlossen war mit einem sauberen Pfeilregen, der ihm den Mund geschlossen hat. Eine Mundspange war angebracht. Arjuna sagte aber, ich bin doch der erste Bogenschütze der Welt. Das war eine Leistung, die ich nicht tun konnte. Stellt euch mal vor, auf die Ferne eine Mundspange anzubringen mit Pfeilen. Wie viel braucht man denn da? Ich würde mal schätzen, 25,5. Aber ich bin kein Krieger, also es könnte noch mehr sein oder weniger. Und er dachte, wer war denn das? Und dann fanden sie diesen Ekalavya und sahen ihn, wie der da Martial Arts probierte, vor einer Statue von Dronacharya. Sagte Arjuna, ging zu Dronacharya und machte ihn darauf aufmerksam. Und Dronacharya sagte, du, mein Jung, das läuft nicht. Es besteht bestimmte Gründe, warum du nicht der erste Krieger werden kannst. Und wenn du von mir so viel hältst, dann gib mir jetzt deine Guru Dakshin. Und er forderte Dronacharya eine Guru Dakshin von Ekalavya, die ihn schussunfähig machte. So, die Acharyas benutzten dieses Beispiel, was ja aus einem Kriegerethos kommt, in einem spirituellen Sinne. Sie sagen, unabhängig, wie Ekalavya, kann man nicht das Krishna bewusst werden. Wir brauchen die Barmherzigkeit von Devotees. Und deswegen ist Vaishnav Seva so wichtig. Wir brauchen die Barmherzigkeit von Devotees, die Krishna sehr lieb sind. Krishna zieht es also vor, dass man mit Anmeldung zu ihm kommt, mit Empfehlung. Eine Mittelposition ist nötig, um uns die bedingten Seelen zu vermitteln zu Krishna. Auf einer sehr, sehr hohen Ebene ist Srimati Radharani, die endgültige Mittlerin. In dem Namen Rahasya ist ein Kapitel Srimati Radharani gewidmet und da kommt ein sehr interessanter Textauszug aus einer Vorlesung vor, wo Prabhupada sagt, nur durch Radharani können wir Krishna dienen. Wenn wir eine Blume zu Krishna geben, sollten wir sie zuerst Srimati Radharani in die Hand geben und sie gibt ihn dann zu Krishna. Und im zweiten Kanto macht Prabhupada das noch deutlicher, indem er sagte, durch die Fürbitte von Radha kann ein Devotee zu Krishna kommen. Es gibt noch andere, Srimati Radharani ist für manche Devotees vielleicht sehr weit, sie denken nicht so viel unglücklicherweise nach über Srimati Radharani. Es gibt aber auch auf der Ebene, wo wir uns befinden, andere Mittler. Ein Mittler ist der spirituelle Lehrer. Ich habe mir hier ein Zitat rausgefunden, das hat Gaurahari hier gefunden. Ein sehr berühmter Vers, der im Chaitanya Charitamrita rausgebracht wird. Naivo payantya pachitam kavayas tavesha brahma yusapi kritamrita mudas madanta yontar bahistanubritam ashubam vidunvan acharya chaitya vapusha svagatim vyanakti. Übersetzung. O mein Herr, das ist gesprochen worden von Brahma und richtet sich an Krishna, der als Shaitya-Guru im Herzen eines jeden gegenwärtig ist und der gleichzeitig nach außen geht und wieder im Guru-Tattva erscheint. O mein Herr, die transzendentalen Dichter und die Kenner der spirituellen Wissenschaft vermögen ihre Schuldigkeit dir gegenüber nicht umfassend zum Ausdruck zu bringen, selbst wenn man ihnen das überlange Leben Brahmas gewähren würde. Du erscheinst in zwei Gestalten, äußerlich als der Acharya und im Inneren als die Überseele, um das verkörperte Lebewesen durch deine Anweisung zu erlösen und zu dir zu führen. Ich habe eben gesagt, dieser Vers wurde vom Brahma gesprochen, das ist nicht richtig, er wurde von Uddhava gesprochen. Ist aus dem 11. Kanto, 29. Kapitel, Text 6. Für diejenigen, die das noch nachlesen möchten und vielleicht ein paar interessante Kommentare noch von den Acharyas wiederfinden wollen dazu. Also, Krishna hilft uns als Chaitya-Guru im Herzen. Deswegen ist es wichtig für jemanden, der Krishna im Herzen erlangen möchte, und das Vakuum im Herzen erfüllen wird, auch auf das Herzen zu achten. Wenn Devotees manchmal kommen und Fragen stellen, ist eine gute Antwort zu ihnen, achte auf dein Herz. Stell diese Frage zu Krishna auf dem Altar und achte, was er dir aus dem Herz als Antwort gibt. Das ist eine sehr wichtige Antwort. Und ein ernsthafter Devotee, der auf dem Weg zu Krishna ist, kann von Krishna im Herzen unglaublich viele Unterweisungen erhalten. Das ist unglaublich wirkungsvoll und sollte, glaube ich, mehr betont werden. Und das andere ist, achte auf den Acharya, den spirituellen Meister, was du da für Inspiration kriegst. Denn schließlich wirst du in seiner Schule geschult. Wir sind groß geworden durch die Unterweisung Srila Prabhupads und sollten auch weiter, um konsistent auf unserem Schulungsweg vorangehen, auf das achten, was Srila Prabhupada uns sagt. Und auch wenn wir seine Hinweise entgegennehmen, über Krishna zu lesen, zum Beispiel im Krishna Bhavanamrita oder über Krishna uns zu nähern durch die Gebete von Narottam Das Thakur und so weiter und uns anfangen zu interessieren für den Bereich des spontanen hingebungsvollen Dienstes. Es ist gut, dass wir die Erkenntnisse, die wir mitbringen von unseren in unserem Leben, wieder vor ihn bringen und zu seiner Konsultierung bringen. Das habe ich verstanden, das aus den Dingen, die du mir gesagt hast, wo ich weiterlesen soll und wie ist das einzufügen in deine Lehre. Und so weiter. Sehr wichtig, so erscheint Krishna dem Devotee vom Inneren des Herzens heraus und als Acharya von außen. Und wir sollten dankbar dieses Arrangement annehmen, was für uns gegeben ist. Also mir ging es um den Punkt, ich möchte gerne zu dem zurückfinden, zu sagen, dass es so erscheint von der Vaishnava-Philosophie, dass wir fast eine Mittlerposition brauchen, um eben Krishna zu entdecken in unserem Leben oder das Krishna-Vakuum zu erfüllen, dass es nicht alleine geht. Mir wurde vor einigen Jahren hat mich ein sehr nicer Devotee-Freund Bhaktalapia im Tessina, die Bekannter vielleicht, den ich kann und mit dem wir uns öfters philosophisch unterhalten habe, zu einem Kloster, ein Marienkloster gebracht. Und wir gingen da so hin, ja, so ein bisschen eine lange Preaching-Tour. Wir kamen von Italien und ich habe gesagt, können wir irgendwo hier mal spazieren gehen und ein bisschen Sauerstoff eintanken und gleichzeitig noch ein bisschen, dass der Intellekt beschäftigt ist. Noch was, hast du da irgendwas Interessantes? Ja, das ist Marienkloster. Gut. Dann sind wir da rein und haben uns hingesetzt dann kamen so schöne Chöre. O Mutter Maria, du gebenedicteite unter den Frauen und so. Also die waren in Italienisch, aber ich kenne ja die Songs noch. Die Hymnen wollte ich sagen. Und es war so schön, wie die so sangen. Und habe ich gedacht in mir, das ist ja auch in den Vaishnavatum so, dass man eine Vermittlung braucht, wie eben auch im katholischen Glauben im Mutter Maria ja eine Mittlerposition einnimmt, die dem echten Glaubenden hilft, weiterzukommen auf seinem Weg. Und da wurde mir das sehr klar, die Stellung von Srimati Radharani. Das war sehr interessant, das zu erleben in einem Maria-Kloster. Manchmal hat Krishna so seine Wege, da kommt es von Richtungen, wo man es gar nicht erwartet im ersten Augenblick. Ja, ich möchte jetzt noch einen anderen Punkt, ich merke, es ist jetzt 9 Uhr. Ich bin jetzt in einer kleinen Klemme reingeraten. Ich wollte noch einen wichtigen Punkt machen, aber das kann man ja morgen machen. Ich musste meine Morgenlecture nochmal umstellen. Es ging mir in dieser Vorlesung um 3 wichtige Punkte. Der erste war dieser Punkt des Mitgefühls und der Barmherzigkeit, den wir wirksam und aktiv an anderen zeigen, als ein Mittel, um zurück zu Krishna zu kommen. Und dann ging es mir darum, aufzuzeigen, dass wir auf unserer ganz individuellen Reise zu Krishna, wo wir das Vakuum in unserem Herz füllen mit Radha und Krishna, eine vermittlere Position benötigen, die auf unterschiedlichen Ebenen zu uns kommt. Srimati Radharani, dann Balaram und Nityananda. Ich sage es jetzt für diejenigen, die nicht das erste Mal oder zweite Mal in einer Vorlesung sitzen. Dann gehen diese Vermittlerposition weiter zum eigenen spirituellen Meister. Und dann sind auch die Vaishnavas sehr, sehr wichtig, die wir als Vertreter unseres spirituellen Meisters sehen, die uns auf diesem Wege assistieren und helfen. Ja, gut, damit sind wir an ein vorläufiges Ende gekommen. Ich werde noch 2-3 Fragen annehmen. Ich möchte noch sagen, falls jemand jetzt schon aufsteht und weggeht, wir haben gestern mit einigen sehr experten Devotees, also die schon oft Events geplant haben, ein wirklich sehr schönes Silvester-Event geplant, wo 2 Aspekte sehr in den Vordergrund gestellt sind. Eine wirklich Neujahrsmeditation, eine angeleitete Meditation mit sehr schönen Gebeten. Und der zweite Aspekt ist auch ein intelligentes Gaudi. Mir geht es darum, das Wort intelligent zu betonen. Also es wird geschmackvoll sein. Wenn ihr noch Devotees kennt, die noch herumirren und noch nicht wissen, was sie bei der ganzen Böllerei und Schießerei und Weinseligkeit machen wollen in ihrem Leben, ladet sie bitte auf alle Fälle ein. Sie werden nicht zu kurz kommen, was ihre spirituellen Wünsche betreffen zum Silvester. Silvester ist 31. Also nicht unbedingt ein spiritueller Termin, aber wir spiritualisieren den einfach. Gut, ich möchte jetzt sehen, sind einige Fragen. Gadadha.
Ja. Wirklich den Menschen wirklich etwas, wenn es wird, wenn es ist. zu erweisen oder zu helfen und so weiter.
Ja.
Während in der christlichen Tradition und natürlich vor allem in der evangelischen Luther ja darauf abgezielt hat, dass das nicht notwendig ist. Er hat ja gesagt, nein, die Bedingung ist sozusagen die Liebe zu Gott, der Glauben an Gott. Daraus folgen die guten Taten, aber die guten Taten sind nicht, eben ist im Aktivwerden, ist keine Voraussetzung.
Ja. Ja.
Insofern ist das eben meine Frage: Muss man wirklich auf eine bestimmte Weise handeln, um in das Königreich einzuziehen? Das klingt ja jetzt sehr alttestamentarisch.
Was wir hier gehört haben. Super Frage. Also, für die kassettenhörende Nachwelt noch einmal Gadatas Fragestellung. Weil wir ja gerade aus der Christmaszeit kommen, aus der Weihnachtszeit, drängt sich diese Frage auf. Die wird übrigens auch sehr, anyways, muss ich tatsächlich fromme Werke tun, wie Mitgefühl und Mitleid an anderen zu tun, um somit durch dieses Tun in das Königreich Gottes zu kommen? Oder ist es nicht, wie Luther es sagt, dass Luther hat ja damit hat die große Reformation ausgelöst, indem er eben von diesem Werketun als Voraussetzung um in das Königreich Gottes zu kommen, ganz und gar abkehrte und sagte, wir müssen einfach Liebe zu Gott entwickeln. Nicht so. Das habe ich übrigens noch studiert. Also danach bin ich aus meinem Studium ausgetreten. Das war so, dass die Kirche damals so sehr auf Werke gedrängt hat und sich damit bereichert hat. Da gab es richtig diesen Schlucker. Die Seele aus dem Fegefeuer springt, wenn das Geld im Kasten klingt. Spendengeld. Nicht? Also fromme Werke tun. Spendet, Kinder, dann werdet ihr erlöst vom Leid. Das war, und damit, da hat sich Luther total gegen aufgelehnt. Und zwar nicht nur gegen diesen Missbrauch, sondern fundamental auch philosophisch. Nein, Werke können uns nicht zu Gott bringen. Die Liebe zählt. Das wird auch sehr betont in zwei Gruppen von der Sri Sampradaya. Da gibt es zwei große Gruppen, die sich darüber, die genau das gleiche Thema sehr intensiv und intellektuell ausdiskutieren. Da war ein Vortrag, wir hatten hier ein akademisches Seminar gehalten und da hat Professor Weber sehr interessant darüber vorgelesen, hatte richtig vorbereitet, mit vielen einen Artikel geschrieben und so. Diese Frage ist eine sehr, sehr wichtige Frage für spirituelle Menschen. Ist es mein Tun oder ist es mir das Entwickeln von Liebe, was zählt? Es ist wichtig, dass wir diesen Text, und deswegen fragst du ja auch, in dem Zusammenhang der gesamten Vaishnava-Philosophie sehen. Die Grundlage für Mitgefühl an anderen ist Liebe zu Krishna. Die Grundlage zu handeln im Vaishnavatum ist eben das Krishna-Bewusstsein. Warum sollen wir denn Mitgefühl an anderen entwickeln? Weil die Teile Krishnas sind. Und weil Krishna seine Devotees zurückhaben möchte, die Teilen zurückhaben. So ist es ein Liebesdienst für Krishna, denen zu helfen. Dabei ist jedoch auch wichtig, dass, wenn man Mitgefühl entwickeln will, damit das richtig ist, muss man sich auch auf den anderen einlassen und ihn verstehen. Es ist also nicht einfach nur ein Objekt, was ich so benutze, damit ich Krishna zufriedenstellen kann, aus meinem und so weiter. Ich wollte eigentlich in meiner Vorlesung darauf eingehen, dass du kannst eigentlich nur Mitgefühl zu anderen entwickeln, wenn du diese starke Zuneigung zu Krishna verspürst. Sonst ist das zu mühselig. Sonst sagst du, lasst mich in Frieden, ihr roten Ameisen. Du kannst wirklich nur die Kraft haben, zum Beispiel andere zu tolerieren, wenn du durch die Kraft des Bhajans gestärkt bist. Wer nicht einen starken Bhajan hat, verlässt ja schon die Gemeinschaft der Devotees, weil das manchmal schwierig ist, die Bedingtheiten zu ertragen. Du kannst anderen auch nur wirklich dienen, wenn du Liebe für Krishna hast. Wie sonst sollst du sie mit Krishna connecten können, verbinden können, wenn das selber bei dir mangelt im Herzen? Also die Grundlage für Mitgefühl an anderen, oder das Mitgefühl an anderen ergibt sich aus der Liebe zu Krishna. Prabhupada hat es immer mal so aus, wenn du jemanden liebst, dann liebst du auch die Leute, die mit ihm zusammen sind. Das merkst du, wenn du irgendwann in deinem Leben einmal Schüler haben solltest. Wenn du einen Schüler hast, willst du die Eltern kennenlernen. Das willst du einfach. Das ist so ein Drang und du willst also unbedingt einen guten Eindruck machen und das Haar vielleicht so ein bisschen nach links schieben, falls das hilft und dann du nicht so entsetzlich alternativ aussiehst. Und die Liebe zu einem Menschen bringt die Liebe zu den anderen Menschen hervor, die ihn umgeben. Ich sehe das zum Beispiel mit Gaurahari. Gaurahari's Mutter geht das nicht so gut. Die ist gerade so Winterdepression reingerutscht. Winterdepression. Und weil ich jetzt immer mit Gaurahari von morgens bis abends zusammen bin, denke ich jetzt schon an, was kann man denn da machen gegen Depression? Und denk also, merke, wie ich abgelenkt bin von, was geht denn meine Depression nochmal? Was? Wenn es bei einem losgeht, so kleine Anzeichen, was macht man? Ja, sie soll mal eine Reise unternehmen, sagt man denn. Und so. Es ist ganz natürlich. So, die Liebe zu anderen ergibt sich aus der Liebe zu Krishna. So würde ich sagen. Also das hat Prabhupada da gab es mal einen Grundsatzstreit bei uns in der Bewegung, also einen schönen, zum Glück einen intellektuellen Grundsatzstreit. Da gab es dieses Food for Life, kennst du da? Entschuldigung, natürlich. Beim Food for Life sagte jetzt ein Swami, der die Rolle des Konservativen spielt in der ISKCON, also sagte, ja, das ist nicht Krishna-Bewusstsein, jetzt andere zu speisen. Er wollte einfach eine Diskussion in Krank bringen. Andere zu speisen ist nicht Krishna-Bewusstsein. Wir müssen Krishna lieben. Natürlich meine ich jetzt erstmal die Food for Life, Leute. Was? Und das sagt jetzt so ein respektabler Swami? Oh. Wir sind keine materielle Wohlfahrtseinrichtung, sagt er. Muss jetzt erstmal das ist ein ernstzunehmender Devotee, den also jeder, also wenn er was sagt, dann hört man das auch über die Welt. Und dann sagten denn die Devotees, ja, aber wir sind doch keine normale Freiküche. Wir geben doch Krishna Prasadam den Leuten. Und somit helfen wir nicht einfach ihre Bäuche zu erfüllen, sondern wir bringen sie zum Krishna-Bewusstsein durch diese Tätigkeit. Und ich glaube, diese Reflexion wollte er einleiten. Inwiefern unterscheidet sich unsere Arbeit von der Wohlfahrtsaktivität, wo man ordentlich viel gute Propaganda kriegt in seinem Leben? Uns geht es ja nicht nur um gute Propaganda. Ich weiß jetzt nicht, ob das das richtige Beispiel für deine Frage ist. Worum es mir dabei geht, das zu erwähnen, ist, einfach diesen Krishna-bezogenen Charakter bei der ganzen Sache zu bringen. Als Grundlage des Handelns. So würde ich das beantworten.
Ja. Das ist ja klar. Das hat Jesus ja auch gesagt, also wie man sich das verhalten soll und so, oder wie man sich automatisch verhält, wenn man gottesbewusst wird.
Ja. Gut, ich sehe jetzt deine Frage noch ein bisschen. Man kommt nicht rein, sagt Gadadhar. Also es ist ja anscheinend so, unglaublich in den Vordergrund gestellt. Ich möchte dir gerne den Zusammenhang mitteilen. Dieser Zusammenhang taucht im Kapitel auf Dhruva Maharaj kehrt zu Gott zurück. Texte werden dann später noch einmal aufgegriffen von Nanda und Sunanda, den beiden Gefährten Krishnas, die ihn ja abholen und zurückbringen. Und diese beiden sind sehr, sehr erfreut, weil Dhruva Maharaj, der gewaltige Krieger, nicht zurück nach Gott gehen will, nicht zurück nach Hause gehen will, ohne sich umzuschauen und Suniti, die Mutter, der alles zu verdanken hatte, also ich meine auch nicht nur seine Geburt, sondern sie war die Ursache, dass er überhaupt sich auf die Suche nach Krishna machte. Sie war sein wegweisender Guru. Er wollte nicht ohne sie zurückgehen. Und das war sehr wichtig, diese Reaktion von Dhruva Maharaj. Denn Dhruva Maharaj hatte schon vorher einen Gesinnungswandel erleben müssen. Dhruva Maharaj hatte eine grausame Rache genommen für den Tod an seinem Bruder, dem Maharaj, seinem Bruder, wie hieß der nochmal? Uttama Shloka oder so? Uttama hieß er. Uttama, nicht Shloka. Uttama. Sein Bruder war von einem Yaksha, also so einem mystischen Wesen aus Tibet, so einem Mystiker aus Tibet umgebracht worden, der war. Und Dhruva zog jetzt also aus und Vabe zog in Tibet ein und ging auf Alakapuri los und hat also gegen diese Zauberer gekämpft. Das wäre mal was fürs Kino. Und hat getötet und getötet, bis dann schließlich er korrigiert wurde von Swayambhu Vamanu. Er sagte, halt, dieses ist nicht einem Devotee angemessen. Du kannst doch nicht jetzt so eine Rache nehmen an all den unschuldigen Yakshas. Das war nur einer, der dein Bruder getötet hat. Und auf diese Weise wurde unser Dhruva Maharaj dann berichtigt. Er wurde unterwiesen von Swayambhu Vamanu, dass er müsse unbedingt drei Verhaltensweisen lernen und eine davon war, also die erste war, dass er von höheren Gestellten lernt, die zweite, dass er mit Gleichgestellten eine Freundschaft eingeht und die dritte, dass er denjenigen, die Hilfe bedürfen, Barmherzigkeit zeigt. Und das wurde ihm so und dieses gleiche Thema wurde noch einmal von den Gefährten Vishnus aufgenommen. Oder um ins Königreich zu Gott zu gehen, kannst du nicht so sein, sondern du musst barmherzig sein. Also, ich verstehe das. Das ist jetzt eine blöde Antwort von einem Lecturer zu einem, der eine Frage hat. Also kannst du es nicht verstehen? Ich verstehe es. So will ich das nicht sagen. Das ist ja unmöglich, also das so auszudrücken. Wenn du mich so fragst persönlich, weil du bist ja ein alter Devotee schon, wie ich so ehrlich damit umgehen, Gadada, ist, wir müssen aus dem Kreise des Egos gehen. Und um aus dem Egoismus rauszukommen, dem Ahankara, da müssen wir, da gibt's nichts besser, also da musst du einfach für andere, nicht für dich, sondern für andere was tun. Und dieser Punkt ist der Herzpunkt bei der ganzen Sache der Transformation, die stattfinden muss durch den Vorgang der Bhakti. Statt zu denken, ich und mein, musst du denken, Krishna und Krishnas Interessen. Und die Barmherzigkeit zu anderen Lebewesen, auf der Grundlage, dass sie Krishnas Teile sind, ist ganz, ganz wichtig und wahrscheinlich das Einzige, was wirkt, um einen egoistischen Menschen zu qualifizieren für Gottesbewusstsein. Wahrscheinlich, nehme ich mal an. Das ist meine persönliche Auffassung. Und deswegen bin ich eben in meinem Leben so so völlig, also ich bin davon überzeugt, obwohl es so schwierig ist, denn ich komme aus einer norddeutschen Familie, Hanseatenstolz nennt man das, was die Hamburger praktizieren, das wurde einem eingebläut und also nicht jetzt durch die Eltern sind ja wohl die Unschuldigsten dabei, aber die ganze Umgebung durchsetzen und so, also es ist was, woran man arbeitet und ich merke, das tut einem so gut. Hare Krishna. Ich bin jetzt total über die, ich weiß, du würdest jetzt, können wir das zu zweit besprechen bitte, weil wir sind jetzt 25 Minuten nach 9 und ich möchte nicht durch die Vorlesung alles aufhalten.